gibt nur eine Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner.
Die Gesamtsituation. Lauer, Wehner.
Lauer, Wehner, Lauer.
Herzlich willkommen zur 197. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 20. August 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Ersti- und Zweiti-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die Gesamtsituation sieht so aus, ich muss es euch nicht erklären, ihr folgt ja auch noch den anderen Nachrichten. Die Gesamtsituation muss bewältigt werden. Das mache ich zum Glück nicht alleine. Das mache ich mit meinem Podcast-Partner, Mitherausgeber dieses Podcasts, dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. Ist es zu viel, wenn ich dich Herr Kollege schon nenne?
Ja, es ist leider zu viel, weil noch muss ich das Jurastudium ja hinter mich bringen. Das ist eine wunderbare Überleitung. In eigener Sache kann ich kurz den HörerInnen kundtun, dass ich für ein Zweitstudium an der HU Berlin genommen wurde und auch schon immatrikuliert bin für das wunderschöne Studienfach Rechtswissenschaft. Mit 41 will ich es nochmal wissen und man kann es ja in 6 Semestern den ganzen Stoff durchnehmen anscheinend. Und dann bin ich mal gespannt, wie weit ich komme und was ich da so lerne. Also Leute, die Jura gemacht haben, also jetzt nicht der Ulrich, aber andere Leute, die Jura schon gemacht haben, meinten so, naja, das Grundstudium würde mir wahrscheinlich sehr leicht fallen. Ich hoffe, dass dem so ist, weil sonst wäre schade.
Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass du den Anforderungen, die das Jurastudium stellt, gerecht werden wirst.
Ja.
Ah, das werden wir weiter verfolgen.
Genau. Also, aber und an der Stelle muss ich nochmal sagen, also die Art und Weise, ich weiß nicht, wer von den HörerInnen schon mal sich mit dem Thema Zweitstudium auseinandergesetzt hat, aber ich muss es hier on air mal ganz kurz sagen, es ist schon ein bisschen absurd, wie das in Deutschland organisiert ist, denn der Gesetzgeber sagt dir im Grunde genommen durch die Blume sehr deutlich, wir möchten das nicht. Wir möchten das. Also es gibt auch keine Möglichkeit, dass man jetzt irgendwie sagt, naja gut, du hast schon erstes Studium gemacht, dann hast du ja vielleicht auch ein bisschen mehr Geld als ein Student, dann bezahl doch einfach mehr. Nein, das wäre dann ja ungerecht. Man muss einfach, es gibt eine Messzahl, dann muss man das begründen nach sehr engen Kriterien. Es wird einem aber nirgendwo erklärt, wie man das eigentlich richtig macht. Es ist also ein vollkommen obskures Verfahren. Am Ende kriegt man nicht mal gesagt, wie viele Punkte man, also wie die Messzahl ist, wie die Messzahl anderer Leute war. Es ist eine komplette Blackbox und man kriegt am Ende halt zugelassen, nicht zugelassen als Information. Sagen wir mal so, man kann nicht einerseits als Politik immer sagen, lebenslanges Lernen und dann einem gleichzeitig so Knüppel zwischen die Beine schmeißen, wenn man auf die Idee kommt, ach ja, dann studiere ich nochmal was.
Ja, wenn du die Parole vom lebenslangen Lernen nicht hier referiert hättest, hätte ich das getan.
Das ist super.
Dem ist so mit nichts hinzuzufügen. Es ist einfach eine schöne Parole, ja. Und mehr auch nicht, ne? Weil was dafür tun?
Nee. Also,
ich könnte es nur wiederholen.
Ja,
du hast völlig recht.
Lebenslanges Lernen, nur nicht an der Universität.
Ja, nur nicht hier.
Wenn du bei McDonald's lernst, wie man Buletten wendet, da habe ich überhaupt gar kein Problem. So, Ulrich, was machen wir ja eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, Emotionsregulierung durch faktenbasiertes Aufregen. Das ist die Methode, die hier praktiziert wird zum Wohle der Allgemeinheit und zur Psychohygiene des Einzelnen.
Ja, wir regen uns hier einmal auf, damit das dann hoffentlich auf diejenigen, die das hört, also vulgo unsere HörerInnen, damit es ein bisschen auf die abstrahlt und dass die sich dann auch so ein bisschen erleichtert fühlen.
Ja, Beobachtungsaufregen, sogenanntes.
Beobachtungsaufregendes, wer kennt es nicht? Wir haben eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast. Sie nennt sich Worüber wir nicht reden. Worum geht's da? Stop making stupid people famous. Man muss nicht über jeden Scheiß reden. Man muss nicht, dumme Sachen dadurch noch dümmer machen, dass man sie anderen Leuten erzählt und damit wichtige Lebenszeit klaut. Und deswegen reden wir hier einmal über Dinge, damit ihr nicht über sie reden müsst. Und heute reden wir auch über jemanden, der bei mir auch dieses, wie hast du das gerade genannt? Was für Aufregen?
Beobachtungsaufregen,
das,
ja.
Genau, ja. Das ist auch eine Person, die, wenn ich sie beobachte, dann rege ich mich sehr, sehr auf. Und zwar, es geht um den, wie der das geschafft hat, ist auch eigentlich, also das ist, ja, er ist ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team, weil erklären, wie er Ministerpräsident Sachsens geworden ist, kann man eigentlich nicht, zumindest nicht logisch, aber er ist es, Michael Kretschmer. Und Michael Kretschmer, wir alle wissen ja, Sachsen ist ja nicht nur eines der kleinsten deutschen Bundesländer, sondern es spielt ja auch eine extrem wichtige Rolle in der Weltpolitik. Und aus diesem Grund hat Michael Kretschmer sein gesamtes außenpolitisches Akumen, wie es so schön heißt, in die Waagschale geschossen, als er sich nicht entblödete.
Ja, genau.
Geschossen,
geworfen. In die Waagschale geschossen. Das
geschossen,
ist ein sehr schöner Begriff.
Schöner Versprecher. Wenn es nicht so viel wiegt, muss man schießen. Da muss man ein bisschen mehr kinetische Energie hinzufügen, damit die Waagschale zumindest am Anfang ein bisschen was macht. So, indem er sich nicht entblödet hat, kundzutun, was war es nochmal genau? Ich glaube, es ging jetzt um Russland und die Ukraine und irgendwas mit deutschen Soldaten.
Also kurz
Soldaten.
Doch diesen minimal zum Hintergrund. Es fährt also die gesamte europäische Spitzenpolitik, also die gesamten Vertreter der europäischen Spitzenpolitik fahren, nachdem sich zuvor der mächtigste Mann der Welt, Donald Trump, mit einem der schlimmsten Männer der Welt, Wladimir Putin, getroffen hat, fahren also, ich glaube, 5 Staats- und Regierungschefs aus Europa nach Washington, treffen sich da. Das Thema, das danach aufkommt, ist, ob möglicherweise, also Donald Trump schreibt, wir machen da gar nichts zur Durchsetzung von Sicherheitsgarantien. Das Thema kommt auf, dass Sicherheitsgarantien im Zusammenhang mit einer möglichen Regelung, sagen wir mal, für die Ukraine durch Europa geleistet werden. So.
Ja, also das ist der Dienstleistung.
Das ist sozusagen, das ist die Ausgangssituation. Also
ja.
Größer weiß ich gar nicht. Der Papst war nicht dabei. Okay, da könnte man sagen, geht noch etwas größer.
Aber Papst hat, glaube ich, auch was dazu gesagt, ne?
Ja, also bestimmt. Oder jedenfalls würde man sagen, der Papst ist jetzt so eine Stimme, ist jetzt also so, sagen wir mal, ist eine Liga.
Ja.
Wer aber nicht eine Liga ist, ist Michael Kretschmer. Und Michael Kretschmer kommt um die Ecke und sagt, dass deutsche Soldaten in der Ukraine kämpfen, darf kein Thema sein. Und das ist einmal vom Autor dieser Zeilen her nicht akzeptabel, weil Michael Kretschmer hat dazu bitte zu schweigen. Das ist jetzt nicht sein Bereich. Und zum anderen, in dieser, also wenn der so doof ist, wäre es schon schlimm, aber da der so doof nicht ist, in dieser die Fakten komplett verdrehenden Manier, das ist dieses Framing, als würden da so mit einem leichten Karabiner bewaffnete Menschen, die drei Butterbrote im Tornister haben, dann da mit so einem Güterzug hingekarrt werden, um dann da zu kämpfen. This is not the point. Also sowohl was den Autor angeht, als auch den Inhalt, ist diese Bemerkung einfach nicht zu besprechen. Und ich finde, dass diese beiden Ministerpräsidenten, nämlich Herr Markus Söder, der wahrscheinlich auch mal einen Scheiß erzählt hat, und Herr Michael Kretschmer, einfach auch viel zu häufig zitiert werden. Und selbst wenn man berücksichtigt, dass wir uns im vermeintlichen Sommerloch, das in diesem Jahr noch weitgehend ausfällt, selbst wenn man berücksichtigt, dass wir uns im vermeintlichen Sommerloch befinden, werden die immer noch viel zu häufig und vor allem der Herr Kretschmer auch viel zu häufig und viel zu breit zitiert, besprochen, sodass wir nicht drüber reden.
Es ist auch deswegen besonders ärgerlich, weil, und jetzt komme ich natürlich, du siehst, also ich fühle mich natürlich direkt da dem Studium verpflichtet, wofür ich mich eingeschrieben habe, genau. Aber ich sage mal, auf einer rechtlichen Ebene kann Michael Kretschmer, der kann sich da auf den Kopf stellen, weil, wissen wir alle, die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und wer bestimmt über Einsätze und Nicht-Einsätze?
Der Sächsische Landtag.
Der deutsche Bundestag. So, das heißt, und dann finde ich das natürlich auf so einer politischen Ebene halt auch noch total lustig, weil welche Partei ist immer ganz vorne dabei zu sagen, es darf keine Denkverbote geben, da müssen wir mal jetzt ganz ohne Tabus drüber reden und la 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 la. Und dann kommt er und sagt, ja, wisst ihr was, also deutsche Soldaten in der Ukraine, das darf kein Thema sein. Da dürfen wir einfach nicht drüber reden. Und das finde ich einfach herrlich, dieser performative Widerspruch, den die CDU-Politiker, so funktioniert CDU ja, aber
das ist die Parteiraison der CDU.
Das ist die Parteiraison der CDU, das ist mir doch egal, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, ich sage das jetzt halt so. Und ich bleibe ja dabei, ich glaube, dass der Wladimir Wladimirovich, der hat da irgendwelches Kompromat über den Kretschmer im Koffer. Also du kannst doch die ganze Weltlage, das, was Russland da macht, das kannst du doch nicht ignorieren und dann so pauschal sagen, ja, nö, also deutsche Soldaten in der Ukraine, das darf kein Thema sein. Der lacht sich der Russe doch kaputt.
Da hat er immer einen zuverlässigen Mann da in Sachsen wenigstens. Und ja, es darf kein Thema sein. Das ist auch
Topos,
wo man denkt, also das ist als solches schon falsch. Und bitte, Herr Kretschmer, was jetzt hier Thema sein darf und was nicht, das kannst du für Zittau vielleicht sagen, was in Zittau und Chemnitz Thema sein darf. Aber selbst da ist es schon, das darf kein Thema sein. Was ist denn das eigentlich für eine Finalität, darf kein Thema sein?
Also ich finde,
noch nicht mal ignorieren oder was?
Ich finde, darf kein Thema sein, darf also auch tatsächlich nur in ganz wenigen, mit ganz wenigen Wörtern in Kombination gebracht werden,
ja.
So weiß ich nicht. Menschen essen darf kein Thema sein, zum Beispiel.
Ja, Verletzungen,
so, ne? Oder Mord im Straßenverkehr darf auch kein Thema. So, aber, und ich finde das Wahnsinn. Wenn die Grünen sagen würden, XY darf kein Thema sein, der Michael Kretschmer, der Erste, der sagen würde, ja, hier, Ideologie und da wollen sie uns wieder vorschreiben, wohin wir unsere Soldaten schicken und so.
Tja.
Ist vollkommen abgefahren, vollkommen. Also, wie gesagt, deswegen ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team, weil ganz ehrlich, wenn solche Leute es zum Ministerpräsident schaffen können, dann Oh, da wundert mich gar nichts mehr.
Dann könnte ja, Achtung, Überleitung, dann können sie ja fast Jens Spahn Gesundheitsminister werden oder die größte Fraktion im Bundestag leiten.
Ja, genau.
Und wir haben aus, wie man so rechthaberisch in Wohnungseigentümergemeinschaften und Mietshäusern sagt, aus gegebenem Anlass.
Aus gegebener Veranlassung. Ja.
Aus gegebener Veranlassung, aus gegebenem Anlass, was man immer dann sagt, wenn einer den falschen, einen Fehlwurf bei der Biotonne hatte, aus gegebenem Anlass, weisen wir darauf hin. Und ja, das heißt, wir haben hier einen Fall, wo wir unbedingt drüber reden müssen, aber es auch nur kurz erwähnen müssen.
Ja.
Das ist Jens Spahn, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und der Nachrichtenwert ist, er ist es noch immer. Ja. Er ist nachweislich nicht fähig. Danke. Nachweislich nicht. Ich meine, es sprudelt ja aus dir heraus.
Ja, nachweislich, sorry, ich werd da aggro.
Nachweislich nicht fähig für alles, was irgendwie jenseits von Hinterzimmern stattfindet. Selbst für Hinterzimmer, was für so einen Fraktionsvorsitzendenjob wahrscheinlich erfordert, ist er nicht, er ist für Sacharbeit nicht geeignet.
Kann irgendwie gänzlich ungeeignet.
Für den Geschmack mancher Menschen kann er eine recht große Welle durch die Gegend von links nach rechts verlaufen lassen, aber mehr kann er nicht.
Ja.
Und das können wir sagen, weil wir so viel können. Und
Und er so wenig.
Und ja, genau. Also es geht einfach nur darum zu sagen, er ist immer noch da, er ist immer noch, immer noch da.
Man muss daran erinnern, was für ein, dass das halt nicht geht, dass das nicht normal ist, dass jemand wie Jens Spahn so eine wichtige Position im Land hat. Das geht halt einfach nicht.
Ja.
So. Ja. Das ist auch ein Satz, wo man sagen kann, davon darf gar nicht die Rede sein. Davon, ja, Jens Spahn als Politiker in einer wichtigen Position, darüber dürfen wir nicht mal sprechen,
Es darf kein Thema sein. Vielleicht eine neue Rubrik, ne? Es darf kein Thema sein, nicht drüber reden.
Ja, ich bin ja heute mit der Hilfe von ChatGPT auch darauf gekommen, eine schöne Abkürzung für CDU könnte ja auch sein, Club der Unfähigen. Ja, das würde zumindest, wenn man sich so Jens Spahn anguckt, würde das doch ganz gut passen.
Ja, ja. Schön. Bravo, ja. ChatGPT.
Ole, also.
Prompt? Einfach, CDU, oder?
Das,
was war der Prompt?
Nee, das ist eine schöne Überleitung. Und zwar bin ich ja jetzt Fan seit neuestem von der Art und Weise, wie der Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, wie der kommuniziert, weil.
Ja, berichte mal. Wie kommuniziert er denn?
Gavin Newsom ist, seit Donald Trump wieder Präsident ist, so ein bisschen auf Konfrontationskurs, insbesondere weil er natürlich auch auscheckt, hier Präsidentschaft 2028, bietet sich an, Kalifornien für sich genommen, das betont er im Moment auch immer wieder sehr gerne, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, ja. Ist jetzt also tatsächlich nicht irgendein Bundesstaat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, wenn Newsom in den letzten Monaten, er hat auch kontroverse Sachen gemacht, weil er hat angefangen zu podcasten und hat sich dann vor allen Dingen so rechte Leute eingeladen. Also wurde dann so gesagt, naja, jetzt versucht er sich da irgendwie bei den Rechten einzuschleimen. Und ja, er mag kein progressiver sein. Weiß ich auch nicht, ob das möglich ist, wenn du solche Positionen in der Politik erreichst. Jedenfalls, seit anderthalb Wochen twittert Gavin Newsom so wie Donald Trump.
Ja.
Es ist wahnsinnig. Also Fox News, den schmilzt das Gehirn, da kann man bald zuschauen, die kommen einfach nicht damit klar. Die kognitive Dissonanz frisst den live on air sozusagen das Gehirn kaputt. Das Schöne ist, immer wenn er darauf angesprochen wird, sagt Gavin Newsom halt so, naja, Also ich glaube, das Problem ist ja nicht, dass ich jetzt so twittere wie Donald Trump, sondern dass die Art und Weise, wie Donald Trump öffentlich kommuniziert, all die Jahre normalisiert worden ist. Und wenn Sie jetzt irgendwie der Meinung sind, dass das problematisch ist, dann können Sie ja mal anfangen mit dem, was der Präsident da so macht, ne? Und also es funktioniert. Und es ist im Moment in den USA sowieso, die Republikaner haben das Problem, dass sie und ihre Politik extrem unbeliebt sind. Und deswegen steht für sie zu befürchten, dass sie bei den Midterms, also dieser Zwischenwahl, die immer 2 Jahre nach der Präsidentschaftswahl stattfindet, dass sie dort die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren. Nicht im Senat, aber im Repräsentantenhaus. Wobei es im Moment so aussieht, dass sie sogar im Senat die Mehrheit kriegen könnten. Das wollen die Republikaner vermeiden. Und was machen sie jetzt? In Texas zum Beispiel machen sie jetzt kurz vor den Midterms wollen sie die Wahldistrikte, die Wahlkreise umändern. Das nennt man, das ist das sogenannte Gerrymandering. Das Problem in den USA ist, dass die, in Deutschland haben wir ja schön immer den, oh, wie heißt das nochmal? Nicht Wahlbeauftragter, die Wahl, Landeswahlleiter und Bundeswahlleiter, ne? So, wir haben Landeswahlleiter, Bundeswahlleiter.
Lass mal, darf ich einen Vorschlag machen, das Gerrymandering ja, noch ein bisschen hintanzustellen.
Okay, Gerrymandering zurück. Ja, gut.
Zurückzustellen, weil ich tatsächlich gerne nochmal bei Gavin Newsom verweilen würde. Ich bin sehr dankbar.
Ja.
Dass du, okay. Bin sehr dankbar, dass du ihn hervorgehoben hast, weil er so am Rande, jedenfalls meiner Wahrnehmung, wahrscheinlich am Rande der Wahrnehmung vieler schon häufiger auftaucht, war ja auch im Gespräch anstelle von Joe Biden und auch anstelle von Kamala Harris den Wahlkampf zu bestreiten, sieht aus, als käme er direkt aus einem Hollywood-Film der 50er Jahre, wo er Cary Grant ausgestochen hat. Und diese Nummer mit dem Twittern, da empfehle ich tatsächlich, was ich auch gerade quasi live getan habe, einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen, was der twittert. Und der twittert, also zum Beispiel, wir erinnern uns, dass Donald Trump immer sagte, Sleepy Joe Biden, so ein Signature-Move von Herrn Newsom ist, dass Donald und dann in Klammern Tiny Hands immer schreibt. Ja. Weil man, falls es jemand noch nicht mitgekriegt hat, immer sagt, der Donald, der hat so kleine Hände. Und ja. Dann sagt er hier, forget the southern border, the strongest wall Trump's ever built is his Bronzer Line. Also Südgrenze vergessen, hier haben wir die Mauer, nämlich mit und dann ist so ein Foto, wo man sieht, bis wohin diese Sprühbräune beim Donald geht und solche Sachen. Also kann man sich fragen, muss man sich aber nicht fragen, weil es ist sehr, sehr unterhaltsam, wie elegant das ist. Also erster wichtiger Hinweis, unbedingt diesem Gavin Newsom die Tweets und Äußerungen von dem anschauen. Zweiter Punkt, den ich dazu sehr gerne sagen möchte, ist, dass man sich ja immer fragt, wie geht man mit schlimmen Dingen um, die man nicht argumentativ beseitigen kann. Also Donald Trump zu erzählen, dass das, was er macht, schlecht ist, scheitert an Donald Trump. Das ist auch ein Widerspruch in sich, dem etwas rational zu erklären. Und insofern sehen wir jetzt hier, und das finde ich wahnsinnig aufregend, also im positiven Sinne aufregend, eine Methode, mal zu gucken, wie ist es denn eigentlich, wenn wir mit denselben Mitteln dazu langen?
Ja,
sehr interessant.
Genau.
Das waren zwei Bemerkungen, die ich sehr wichtig fand. Ich suche noch ein bisschen nach kultigen Äußerungen von ihm. Und dann werden wir auch erklären, nachdem du jetzt oder im Rahmen deines Übergangs zum Thema Gerrymandering, das und in welcher Weise Gavin Newsom dem Bundesstaat Texas und den dort regierenden Republikanern den Gerrymandering War angesagt hat auch.
Ja, aber davor wollte ich noch was sagen, weil das, was du jetzt gesagt hast, hat mich natürlich dazu angeregt, nochmal nachzudenken, in mich zu gehen, weil das ist ja auch einmal sehr klug, was du sagst. das, ich glaube, man kann das beschreiben oder man nennt das auch eine paradoxe Intervention. Ja, also Newsom macht halt gerade nicht das, was man jetzt von ihm erwartet. Ne? Also dieses Spiel mit den Republikanern hat ja auch deswegen so lange und so gut funktioniert für die Republikaner, weil die ja das Kunststück hinbekommen haben, einerseits sich wie die Axt im Wald zu verhalten und gleichzeitig aber immer wieder zu rufen, ja, man muss sich doch hier benehmen und Civility und so, ne? Also war ja auch das erste nach dem Attentat auf Donald Trump, dass man gesagt hat, da hat Newsom auch so ein geiles Foto getwittert, so ein KI-Foto, wo er dann in der Pose ist, wie Donald Trump da, also als auf ihn geschossen worden ist, und er hat eine Flasche Heinz Ketchup in der Hand und alle lachen. Es ist wirklich extrem. Es ist krass, was er da alles so abzieht. Und ja, also es ist eine paradoxe Intervention. Er hält denen einfach sehr schön den Spiegel vor. Und ich finde es so wunderbar, weil er halt allen sagt, hey, ihr wollt, dass ich damit aufhöre, gar kein Problem, dann soll Donald Trump einfach damit aufhören. Und das ist endlich die Antwort auf diesen Scheiß mit, also Michelle Obama mag eine tolle Frau sein und alles, ja. Aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, was für einen unfassbaren Schaden sie mit ihrem When they go low, we go high angerichtet hat, ja. Also das ist halt, nein, das machst du halt so nicht, ne? Also gibt diesen Komiker, Kommentator in den USA, Charlemagne Da God, der heißt tatsächlich so, also das ist sein Künstlername, Charlemagne Da God. Und der meinte dann auch so, ja, when they go low, we give them hell. Das ist die einzige vernünftige Antwort, die man da geben kann. Und es stimmt. Also, und ich bin total begeistert, dass das Absurde ist, es funktioniert. Ich mache es jetzt gerade auch mit meinen eigenen Tweets. Einfach schön in Caps Lock twittern, so ein bisschen wie Donald Trump twittern. Und siehe da, es wird viel mehr geretweetet und sowieso, ne? Weiß ich nicht, sagst du nicht einfach Jens Spahn, sondern immer schön Masken Jens und so, ne? Also es ist wunderbar, es funktioniert. Und ich finde das gut. Weil, also ich sag mal, die kognitive Dissonanz, die er da erzeugt, die Soundbites, die er erzeugt, wo dann also Fox News KommentatorInnen also klar machen, dass das ist ja kindisch ist, was der Newsom da macht und dass das nicht geht und dass man sich nicht so verhält und so. Also es ist großartig. Also es ist genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ich merke tatsächlich, wie es mir ein bisschen Hoffnung zurückgibt, dass Donald Trump mit guter Laune und Zurücktrollen vielleicht doch noch geschlagen werden könnte.
Ja, wir haben jedenfalls die Methode, es muss sich noch einrenken, auf Dauer kann die Antwort nicht sein, die einen go low, we go low, everybody goes low, weil dann ist wirklich Ende. Aber als Durchgangsstadium sicherlich sehr empfehlenswert, auch empfehlenswert für die deutsche Innenpolitik, für Parteien wie zum Beispiel die Partei Die Grünen. Ja. Den ja ihr großer Anstand
ja
schon immer
auf den Füßen
zur Ehre gereicht, aber ja. Gleichzeitig der
gibt's
Grund
keine Punkte
für großen Misserfolg ist. Also
gibt's keine Punkte für.
Wie anständig Robert Habeck am Ende untergegangen, am Anfang und am Ende und insgesamt untergegangen ist, das ist schon beachtlich. Nichts gegen Robert Habeck, aber die Strategie.
Nö, das ist ja was jetzt gegen die Pressestelle.
Die Strategie, Idioten mit Argumenten zu
ja.
überzeugen, das geht ja. nicht.
Das funktioniert nicht. Das ist das berühmte, das ist das berühmte mit Tauben Schachspielen. Ne? Es geht, es funktioniert einfach
so
nicht.
So ist es.
Ja.
Und dann ja. ist Gavin Newsom auch in das Gerrymandering eingeschaltet.
Ja, genau. Also normalerweise ist es halt so, in den USA findet ein Zensus statt und nach dem Zensus gehen dann die Parlamente hin und zeichnen die Wahlkreise neu. Das ist in den USA seit jeher ein Hot Topic oder sagen wir mal so, ist es vor allen Dingen ein Thema, seit vor allen Dingen die Republikaner dieses Gerrymandering auf eine also so absurde Art und Weise betreiben, dass es schlechterdings nicht zu erklären ist, wie da einige Wahlkreise aussehen. Das ist ja in den USA so, dass das da mit den ganzen Daten vom Wählen ein bisschen anders läuft als hier in den Vereinigten Staaten von Deutschland. In Deutschland, da registrierst du dich ja zum Wählen und sagst Democrat, Republican oder Independent. Und weil du das dann mit Adressdaten tust und weil die Daten dann überall abrufbar sind, also auch in Online-Registern, also Wählerregistern, ja, kannst du dann ziemlich genau Karten zeichnen, die es dir ermöglichen, dann in einem Wahlkreis, dass dort ein Republikaner halt gewählt wird. Den Republikanern geht, wie eben schon erwähnt, gerade der Arsch auf Grundeis, denn die Politik von Donald Trump ist extrem unbeliebt. Die Sachen entgegen seines Versprechens, die Sachen billiger zu machen, werden die Sachen teurer. Heute erst hat PlayStation angekündigt, dass die PlayStation in den USA $50 teurer wird. Das mag man für irrelevant halten, aber es gibt eine große Schnittmenge zwischen, sag ich mal, Gamern und also männlichen Gamern und Wählern der Republikanischen Partei. Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Viele wenden sich ein bisschen enttäuscht von den Republikanern ab, auch weil sie so tolle Sachen erleben, wie dass sie auf einmal abgeschoben werden von diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diese Eis-Leute, die dann da ohne Ausweis, ohne alles durch die Städte fahren und Leute aufmischen und in nicht gekennzeichnete Trucks reinschmeißen. Also es ist schon sehr dystopisch, was da gerade in den USA auch passiert. So, jedenfalls, es steht fest, die Republikaner verlieren höchstwahrscheinlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Also, was haben sich die texanischen Republikaner überlegt? Kein Problem. Wir machen hier außerhalb der Reihe Gerrymandering. Wir zeichnen die Wahldistrikte in Texas neu und sorgen so dafür, dass weniger Demokraten ins Repräsentantenhaus gewählt werden und dafür dann mehr Republikaner. Und Gavin Newsom hat genau das Richtige gemacht. Ne? Kalifornien ist ja ein großes Land und da gibt es auch einige Wahlkreise, in denen dann Republikaner gewählt werden. Und Gavin Newsom sagt jetzt, kein Problem, wir ziehen einfach die Grenzen in den Wahlkreisen so neu, dass wir sicherstellen, dass alle Abgeordneten, die wir in Texas verlieren, dann halt hier zurückkriegen. Und er ermutigt auch die Gouverneure anderer Bundesstaaten dazu, die Wahlkreise einfach neu zu ziehen. Also da findet gerade im Grunde genommen so ein bisschen ein kalter Krieg statt, der dann zu einem heißen Krieg sich umwandeln könnte, wenn also alle Bundesstaaten auf einmal anfangen, vor den Midterms nochmal schön die Wahlkreise neu zu ziehen. Das Tolle oder das Problematische an der Sache ist halt eben, wie eben erwähnt, es gibt in den USA keinen Bundeswahlleiter, keinen Landeswahlleiter, sondern in der Regel sind die InnenministerInnen der jeweiligen Bundesstaaten für die Wahl verantwortlich und haben dann auch quasi so diese Rolle des Wahlleiters, der Wahlleiterin. Und das heißt, das ist vor allen Dingen ein sehr politisches, diese Wahldistrikte werden politisch gezogen. Man mag das, also es ist nicht auszuschließen, dass das auch in Deutschland in sehr begrenztem Maße stattfindet. Aber in der Regel ist es doch eher so, dass man da den Landeswahlleitern vertraut beim Ziehen der Wahlkreisgrenzen. Ja, das ist im Moment die Situation mit dem Gerrymandering in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Ja, dazu vielleicht auch noch ein paar Gedanken.
Ja.
Ohne Redundanz natürlich, wie immer bei uns. ganz neue Sachen. Sehr schöner, also ja, Vergleich zu Deutschland. ja, es ist hier noch besser. Wir sind allerdings auch dadurch wieder auf ein Thema gestoßen, dass wir hier vor längerer Zeit war es durchgängiger, hatten wir häufiger Selbstregulierung. Man darf nicht damit rechnen, dass Systeme sich zwanglos selbst regulieren, dass Unternehmen ohne gezwungen zu sein, Umweltstandards einhalten, indem sie das einfach mal selbst untereinander auskaspern. Ja. Genauso ist es eine fatale Sache in einer Demokratie, oder es ist keine Demokratie mehr, wenn die Mehrheit unbeschränkt herrscht. Das ist ganz wichtig. Demokratie heißt nicht, dass die Mehrheit unbeschränkt herrscht. Vor allem heißt es nicht, dass sie machen können, was sie wollen, sondern die Minderheit auch nicht, aber die hat das Risiko, dass die Minderheit die Mehrheit jenseits von einem Apartheid-System reguliert, ist ja auch nicht so groß. Und hier haben wir den Umstand, dass wenn sie können, machen sie das auch. Und das ist ganz schlecht. Also es muss mehr Schutzmechanismus als da sein, als ihnen einfach das Mehrheitsprinzip oder die Möglichkeit, Selbstregulierung bietet. Also der Appell an den Anstand, das reicht nicht. Weitere Bemerkung zur Funktionsweise dieses Gerrymanderings, wie ich jetzt aus aktuellem Anlass gelesen habe, in der Vorbereitung der Redaktionskonferenz. Zwei wesentliche Mittel, die Teil des Gerrymanderings sind, nämlich das sogenannte Packing und das Cracking. Und wenn man diese beiden Begriffe sich einmal erschlossen hat, versteht man, wie das Gerrymandering funktioniert. Und zwar, wenn man mal davon ausgeht, dass man zum Beispiel in der Verteilung 60-40 die Anhänger der einen und der anderen Partei hat, das ist auch wohl ungefähr das, wie man die Mehrheiten im Bundesstaat Texas verteilt hat. Da sind wohl so etwa 60% Republikaner-Anhänger und 40% Demokraten. Rund. Also nicht so tief republikanisch, wie man denkt, sondern es gibt natürlich auch noch diese Minderheit, die natürlich bei einem reinen Mehrheitswahlsystem droht, hinten rüber zu fallen. Aber so, also man nimmt mal an 60-40, dann kann man natürlich, und das ist Packing, nahezu alle Anhänger der, in diesem Fall Demokraten, packt man in einen Wahlbezirk, dann kriegen die da eine überwältigende Mehrheit, sind aber in den anderen Wahlbezirken unterrepräsentiert, weil sie da eben rausgenommen worden sind. Das ist Packing, also alle in einen Wahlbezirk. Und Cracking ist, man nimmt aus den starken Wahlbezirken einer Partei, sagen wir mal der Demokraten, die crackt man auf, die bricht man auf und nimmt da so viele Leute raus, dass man das komplett verwässert bekommt, dass also in allen Einzelstaaten die verteilt sind, die Anhänger dieser einen Partei, und dann, ja, da nichts mehr, dass sie immer so knapp unter 50% jedenfalls liegen. Und das ist dann ein willkommenes Prinzip. Und das Dritte, was ich dazu sagen wollte, ist, bist du vertraut damit, wie der Name Gerrymandering entstanden ist?
Ich kann es nur raten, aber es wird wahrscheinlich nach irgendeinem Typen benannt sein.
Ja, es ist nach einem Typen, nämlich Elbridge Gerry, Gouverneur von Massachusetts, der die Wahlbezirke so wild zusammengeschnitten hat, dass die Wahlbezirke der Form eines Salamanders ähnelten. Und Gerry und Salamander ist Gerrymandering, ein Kofferwort sozusagen. Ja,
schön,
nicht mehr so zu sagen.
Schön.
Das wollte ich dazu anmerken.
Wieder was gelernt. Sehr, sehr interessant. War mir nicht klar. Ich hatte gedacht, der Typ heißt Gerrymander, aber das mit dem Gerrymander als Tier, das ist natürlich eine noch geilere Geschichte. Aber das Absurde ist halt, dass also so richtig was dagegen tun sie ja nicht. Also ich kriege das ab und zu mit. Also ab und zu kassiert mal ein Verfassungsgerichtshof in einem Bundesstaat dann so eine neue Voting-District-Karte. Aber da weißt du ja mittlerweile auch nicht mehr, wie Gerichte in den USA entscheiden. Beziehungsweise du weißt, wenn es vor den US Supreme Court geht, dann wird im Sinne der Republikaner entschieden. Ja, also alles nicht besonders schön, aber wie gesagt, die Art und Weise, wie Gavin Newsom hier auf die Kacke haut an allen Fronten, ist doch wirklich sehr schön und sehr ermutigend. Und wie gesagt, wir hatten es ja schon gesagt, aber es ist wirklich zu empfehlen, dass sich alle diesen Twitter-Account mal angucken. Ja. Hier Press Office of Governor Gavin Newsom. Und du sagtest, und dem würde ich ja widersprechen wollen, du sagtest, naja, es kann ja keine Lösung sein, dass es dann so ein Race to the Bottom gibt. Aber gleichzeitig ist das ja dieses, naja, wir können ja uns ja kein Race to the Bottom liefern, ist ja mit dafür verantwortlich, dass wir die Situation so haben, wie sie jetzt gerade ist. Also dieser ganze when they go low, we go high Scheiß hat uns diese Situation ja erst eingebracht, dass man irgendwie sagt, so ja, da müssen wir uns halt benehmen, ja, das wird dann irgendwann, der Wähler wird das schon erkennen, dass das so nicht geht. Nein, die finden diese performative Grausamkeit, finden die super, dieses nicht an die Regeln halten, das finden die clever. Und deswegen finde ich, man muss es tatsächlich so lange eskalieren, bis die Gegenseite damit aufhört, diese Scheiße zu machen.
Ja, das muss es wohl sein. Also ich würde nur sagen, es ist ein Dilemma. Ne? Also ein Dilemma, das man dann halt so auflösen muss, dass man das im Idealfall vorübergehend so macht, dass man dem dieselbe rücksichtslose Brutalität entgegensetzt, der man sich selbst ausgesetzt sieht. Und dann, ja, wenn man es geschafft hat, muss man wieder zurückfinden, dazu den Anstand wieder aufzubauen. Nur leider ist das natürlich wesentlich aufwendiger, als es ist, ihn zu zerstören, und wesentlich zeitaufwendiger vor allem. Also ich bin der gleichen Meinung, dass man das als Mittel jetzt anwenden muss, jedenfalls das versuchen sollte, und dann hat man das Race to the Bottom und da muss man dann irgendwann wieder raus. Ne? Aber
der Witz ist ja der, das Problem ist ja ein asymmetrisches. Wenn die Republikaner anfangen würden, sich wieder an, weiß ich nicht, gesittet zu verhalten, anders kann man es ja wirklich nicht sagen. Es geht ja darum, dass sie vor allen Dingen sich an die ungeschriebenen Regeln wiederhalten, was sie ja nicht machen. Ich glaube, Gavin Newsom, wenn er sagt, alles kein Problem, ich kann jederzeit damit wieder aufhören, dann meint er das auch so. Ja? Und das ist ja das Traurige an der Geschichte, dass du weißt, die Republikaner werden es nicht machen. So,
und ist völlig richtig, ist aber auch nicht kontrovers. Ich meine nur, wir müssen uns und alle, die das so machen, auch Herr Gavin Newsom, muss sich daran erinnern, wie es richtig sein soll. Er soll es genauso machen, aber wir müssen diese Zeiten von Anstand, müssen wir sowohl erinnern, als auch später wieder anstreben oder eigentlich immer anstreben. Und wenn man zwischendurch dann das machen muss, so Jakobinermäßig ein paar Leute enthaupten muss, dann muss man das offenbar machen.
Ja, und da war halt, wie gesagt, jetzt mein Punkt. Der Punkt ist halt einfach, dass dieses, wir dürfen uns kein Race to the Bottom.
Ist verstanden.
Es wird halt einfach oft in der Diskussion dazu benutzt, um dann zu rechtfertigen, dass man sich eben nicht gegen diese Scheiße wehrt. Und das wollte ich eigentlich sagen.
Ja,
nicht
das hast du auch
Scheiße
gesagt,
wehren,
und ich habe dir zugestimmt.
Lösung. Ja, aber ich wollte es auch nochmal für die HörerInnen sagen.
Auch die haben es verstanden.
Weiß ich nicht. Ich hoffe es.
Wer gar nichts versteht,
ist der Andi Scheuer.
Ist der Andi Scheuer.
Ja,
Andi, jetzt angeklagt zum Landgericht wegen uneidlicher Falschaussage vor dem PKW-Maut-Untersuchungsausschuss.
Sehr schön.
Eine kurze Rückblende. Das ganze Desaster fing schon 2014, fängt schon viel länger an. Die CSU wollte immer
manche
wieder...
Manche sagen mit der Geburt Andi Scheuers.
Ja, mit der Gründung der CSU wahrscheinlich. Wollten also immer wieder diese Maut, hatten immer wieder diese Maut-Idee, dass man ausländische Kraftfahrzeuge und Pkw einer Maut unterzieht. Und das geht im Rahmen der Europäischen Union geht das nicht. Und
also es geht schon, aber dann müssen die Deutschen halt auch ran.
Ja, daher der Begriff ausländische Kraftfahrzeuge einer Maut unterzieht, wenn man nicht gleichzeitig inländische Kraftfahrzeuge der gleichen Maut unterzieht. So. Jedenfalls, 2014 beschließt das Kabinett Merkel, die Maut für Ausländer einzuführen. Damals der heute Innenminister ist, Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Und die haben das dann irgendwie anders genannt und dachten, die kämen damit durch oder auch nicht, haben ihre Wähler mütterrentenmäßig zufriedengestellt und das Ganze klappt jedenfalls nicht. Andi Scheuer muss das dann durchsetzen, will das durchsetzen, was Alexander Dobrindt angerührt hat, auf den Weg gebracht hatte und da kriegt er nicht hin, weil der Europäische Gerichtshof die Ausländermaut dann letzten Endes für europarechtswidrig erklärt hat. Das kann man ungefähr nach Mitte der ersten Stunde der Vorlesung Europarecht kommt man da drauf. Und als aber am 18. Juni 2019 der Europäische Gerichtshof in Luxemburg die sogenannte Ausländermaut für rechtswidrig erklärte, hatte Andi Scheuer kurz vorher Verträge mit Mautbetreibern abgeschlossen.
Die ihn selber noch gefragt haben, sollen wir das jetzt wirklich machen? Weil
das ist ein bisschen die Pointe. Das ist ein bisschen die Pointe. Mit Mautbetreibern abgeschlossen, die erhebliche Zahlungen in Höhe von rund 250 Millionen Euro vorsahen, auch für den Fall, dass diese Mautbetreiber gar nicht die Maut betreiben würden und die Infrastruktur dafür schaffen würden und so weiter. Also 250 Millionen Vertrag schließt der Andi ab. Und wie du schon richtig gesagt hattest, dann gehen die Meinungen auseinander. Und das wurde vor einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages bekundet. Andi Scheuer sagt, oder die Mautbetreiber, Repräsentanten von denen haben bekundet, wir haben dem Andi Scheuer, als sich das Urteil abzeichnete, bevor es ergangen war, haben wir dem angeboten, den Vertragsabschluss auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Wir haben gesagt, Andi, wir sehen Gefahr, sollen wir nicht erstmal warten, bis der EuGH entschieden hat und dann schließen wir den Vertrag. Das sagen das Vertreter des Mautbetreiberkonsortiums sagen, sie hätten das dem Andi Scheuer angeboten. Andi Scheuer sagt vor dem Untersuchungsausschuss, ich kann mich nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, hey, du, wir können den Vertrag auch später abschließen. Jedenfalls hat er den Vertrag abgeschlossen. Die einen sagen, wir haben dem vorher angeboten, nicht abzuschließen. Er sagt, nö, kann ich mich nicht dran erinnern. Das geschieht vor dem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Und ja, nur einer kann Recht haben. Und das gilt eben auch, das muss man Leuten, die so ein bisschen, soll man sagen, ja, irgendwie meinen, sie könnten jetzt ihr eigenes Rechtsverständnis mit ihrem eigenen Rechtsverständnis die gesamte Rechtspraxis ersetzen. Ich kann mich nicht erinnern, da ist so eine Grundregel, dass man sagt, ja, das ist meistens richtig. Ne? Also wenn du nicht genau weißt, sagst du, ich kann mich nicht erinnern, machst du nicht viel falsch. Aber in solchen Fällen kann man eben doch was falsch machen. Wenn einer sagt, ich habe dem das gesagt und der sagt, ich kann mich nicht erinnern, dann besteht schon die Möglichkeit, dass es sich um eine uneidlich falsche Aussage handelt. So, und da stehen wir jetzt. Ermittlungsverfahren durch. Staatsanwaltschaft hat am Ende des Ermittlungsverfahrens gesagt, hinreichender Tatverdacht, Haken hinter, haben wir, Anklage erheben wir auch gegen den Andi Scheuer. Ja, da stehen wir jetzt. Interessant.
Schön.
Andi Scheuer hat sich, und das kann nicht mit seinem Verteidiger abgesprochen gewesen sein, hat sich schon groß auf Twitter geäußert, dass das alles irgendwie politisch motiviert sei und im Sommerloch geschuldet sei. Ja, vielleicht nicht so gescheit. Sein Verteidiger hat das clever zurückgewiesen.
Fühlt sich das Gericht dann auch wahrscheinlich sehr ernst genommen. Denke, da hat der Andi heute ein paar Sympathiepunkte beim Gericht gemacht.
Ja, da freuen die sich immer, wenn einer über Twitter sagt, dass sie die doof findet.
Ja. Ja. Vielleicht ist das ja die geniale Taktik, dass die sagen, also nach nachdem, wie sich unser Mandant hier über das Gericht ausgelassen hat, öffentlich, kann er nicht mehr mit einem fairen Verfahren rechnen.
Ja,
deswegen beantragen wir die RichterInnen wegen Befangenheit.
Der hat uns befangen gemacht.
Wir haben sie befangen gemacht. Ja, aber ist denn irgendwas schon bekannt, wie die Staatsanwaltschaft das nachweisen möchte? Ich kann mich noch dunkel daran erinnern, dass es irgendwelche Aufzeichnungen, Notizen gab, zumindest seitens dieser Mautbetreiber. Und dann müsste es ja auf Seiten vom Scheuer Andi irgendwie so eine SMS geben, wo er dann so schreibt, weiß ich nicht. Ja, die haben ja gesagt, wir können das verschieben, aber ich habe denen gesagt, wir sollen trotzdem das Treffen machen. Oder ich meine, wie sind da die Anforderungen an eine Beweislast?
Also was wir wohl haben, sind Aussagen von Repräsentanten dieser Mautbetreiberfirmen und das höchstwahrscheinlich, weiß ich leider nicht, vor dem Untersuchungsausschuss abgegebene Aussagen. Getätigte Aussagen. Also auch unter der strafbewährten Wahrheitspflicht getätigte Aussagen. Und sodass wir jetzt also eine Aussage gegen Aussagekonstellation jedenfalls haben. Also ich würde mich wundern, wenn es da jetzt so eine Smoking Gun gäbe, wo der Andi geschrieben hat, ich weise euer Angebot zurück und ich merke mir das auch, ich werde das nie vergessen. Ich werde es immer erinnern, dass ich das zurückgewiesen habe, dass ihr das gemacht habt und ich es zurückgewiesen habe. Das wird es nicht geben. Aber ja, bei Aussage gegen Aussagekonstellationen, da muss man dann eben ja die klassische Beweiswürdigung machen. Da kommt es darauf an, ob das zur Überzeugung des entscheidenden Gerichts feststeht. Ja, ob also keine begründeten Zweifel mehr möglich sind. Es muss nicht feststehen mit naturwissenschaftlicher Gewissheit. Es wird nicht nur derjenige verurteilt, der bei der Tat auf Video aufgenommen wurde und von 17 Zeugen beobachtet wurde, die alle über jeden Zweifel erhaben sind. Ja, da wird man dann schauen.
Ich habe tatsächlich nochmal eine technische Frage, weil wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dann ist das ja, ich kann mich nicht erinnern, hast du ja selber gesagt, normalerweise funktioniert das, aber es kann Konstellationen geben, wo es nicht funktioniert. Ich kann sie mir gerade nicht vorstellen, außer tatsächlich, ja, dass du sagst, ich werde mich da immer dran erinnern. Aber selbst wenn du sagst, ich werde mich immer daran erinnern, so wie das Gedächtnis funktioniert, kannst du ja dann auch immer sagen, nee, ich kann mich halt trotzdem nicht mehr dran erinnern. Wie funktioniert denn das dann, dass man sagt, aha, er konnte sich aber doch erinnern
an dem Tag? Das hängt von der Qualität, vor allem also von der Qualität der Aussagen, von Qualität und Inhalt der Aussagen dieser Mautbetreiber Menschen zusammen. Also würden die, also mal so einen vorgestellten Fall, wenn die sagen, ja, wir haben da also haben wir da eine Besprechungsrunde, die hieß Verschiebung der Vertragsunterzeichnung. Die hatten wir vereinbart und haben wir die abgehalten. Die hat der Herr Scheuer geleitet, diese Runde. Und dann wird es schon deutlich enger, also wenn die das so sagen, wenn die sagen, ja, wir haben dem das ausdrücklich gesagt, wir haben auch gesagt, Mensch, das würden jetzt gerne, weil wir das so heikel finden, würden wir Ihnen jetzt gerne das noch einmal erklären, wir würden das, bieten Ihnen tatsächlich an, das zu verschieben und weil wir das so heikel finden, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie jetzt wirklich auch ausdrücklich nochmal unseren Vorschlag zusammenfassen und dann sagen, ob Sie ihn annehmen oder ablehnen wollen, dann wird es sehr schwer zu sagen, daran erinnere ich mich nicht mehr. Also
auf gut Deutsch sagt halt Gericht am Ende, das kannst du doch jetzt hier keinem erzählen, dass du dich da nicht dran erinnern kannst.
Also so in Small Man Cases sind die rasend schnell, damit zu sagen, also das ist so vorm Amtsgericht oder so, sagt der Richter, das ist ersichtlich eine Schutzbehauptung. Ja. Und ja, das kannst du hier so einfach nicht bringen, aber in die Richtung geht das dann. Es ist schon schwierig, ne? Sein sehr kompetenter Verteidiger hat den Finger auch gleich in die Wunde gelegt und gesagt, das ist ja ein einmaliger Vorgang, jemanden wegen dieses einzigen Satzes, daran habe ich keine Erinnerung, anzuklagen. Ne? Also da ist schon recht kundig wird da die Strategie deutlich zu sagen, also letztlich das zu sagen, was wir ja auch schon eingangs gesagt haben, daran habe ich keine Erinnerung. Bist du schon jedenfalls auf einer besseren Seite, als wenn du irgendeinen Quatsch erzählst. Ne? Also als wenn du irgendwie sagst, ich weiß genau, wie es war. Ich weiß genau, wie es war, es war anders. Und es ist auch es ist der Beweis einer sogenannten negativen Tatsache, den man versuchte, also nämlich zu sagen, dass etwas nicht geschehen ist, also dass er keine Erinnerung hat, beziehungsweise dass ihn keiner darauf aufmerksam gemacht hat, das ist schwierig nachzuweisen, weil es natürlich leichter ist, eine positive Tatsache, dass etwas geschehen ist, nachzuweisen, als nachzuweisen, dass etwas nicht geschehen ist. Also das bringt so ein bisschen Herausforderung mit sich. Ja, wichtig, es ist schon auch eine einmal, wir sagen, wir wissen nicht, wie das Gericht entscheiden wird. Wir kennen überraschenderweise die Akte nicht. Hatten uns bemüht, haben sie aber nicht gekriegt. kennen die Akte nicht. Wir wissen nicht, wie beknackt Andi Scheuer wirklich ist, dass er sich echt nicht erinnert, dass ihm jemand gesagt hat, hör mal, hier, kostet 250 Millionen sonst, warte mal lieber. Ja. Also so.
Und Andi hat auf dem Handy League of Legends oder wie das heißt gespielt.
Ja, genau. Candy Crush. Und mal grob, also nur mal, also dass jetzt diese Mautbetreiber-Menschen, dass die, ja, ich meine, ist vielleicht natürlich auch, kann man sich auch durchaus Motive vorstellen, Gründe dafür, dass die sagen, nö, wir haben denen das angeboten, weil man ja ansonsten doch auch ziemlich raffgierig erscheint.
Ja.
Ja, wird schwierig, aber jedenfalls die Staatsanwaltschaft Berlin meint hinreichender Tatverdacht, ja, und dann wird man sehen müssen.
Ja. Ja, ich glaube, dem Scheuer Andi tut das Ganze mal gut. Also das ist auf jeden Fall mal, finde ich, eine gute Erfahrung für ihn.
Ja, und natürlich auch wieder Anwendungsfall des Grundsatzes Second Move Kills. Ne? Also ihn hat letztlich dann nicht, wenn er verurteilt wird, dann hat ihn nicht das, was er gemacht hat, sondern das, wie er darauf reagiert hat, dann ist ihm zum Verhängnis geworden. Wir werden sehen. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens ist er natürlich nicht schuldig anzusehen, aber als hinreichend tatverdächtig.
Es ist ja auch so, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn der Scheuer jetzt gesagt hätte, ja, die haben das gemacht, aber unsere Abwägungen waren so und so und deswegen, wir sind davon ausgegangen, dass wir da vor dem Gericht gewinnen. Und also wenn er so geantwortet hätte vor dem Untersuchungsausschuss, da hätte ihm ja keiner einen Strick draus drehen können, weil es eine persönliche Haftung in der Form ja dann auch nicht gibt, ne?
Ja. Hätte er sich vorher überlegen müssen. Vielleicht sagt er jetzt auch, hätte ich das mal zugegeben.
Ja, ja, aber das ist ja tatsächlich wirklich dann dieses sehr schön, Second Move Kills. Also ja, vor allen Dingen, da könnte sich ja heute keiner mehr dran erinnern. Also beziehungsweise, es ist ja jetzt nicht so, dass diese Aussage nochmal das Bild, was die Öffentlichkeit von Andi Scheuer hat, groß verändert hätte. Im Gegenteil. Also man hätte ja vielleicht noch gesagt, naja, immerhin war er so ehrlich und hat's gesagt. Aber es hätte höchstwahrscheinlich, könnte sich niemand mehr dran erinnern, hätte niemanden interessiert.
Also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die in diesem Untersuchungsausschuss zwar die Frage gestellt haben, sind sie denn mal darauf aufmerksam gemacht oder ist ihnen mal angeboten worden, den Vertrag vielleicht erst nach der EuGH-Entscheidung abzuschließen, woraufhin er dann gesagt hat, kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dann niemand nachgefragt hat und gesagt hat, also Sie können sich nicht dran erinnern, haben Sie denn selber mal diesen Vorschlag in Erwägung gezogen oder haben Sie den denn selber mal gemacht, den Vorschlag? Wäre ja irgendwie naheliegend oder warum musste das denn vorher abgeschlossen werden? Also da muss es weitere Nachfragen geben, denke ich. Ja, man könnte sich ja mal die Protokolle da besorgen und sich das anschauen. Das wäre sehr interessant.
Ich sag mal so, ich kann natürlich verstehen, worüber sich die Gegenseite jetzt irgendwie aufregt, beziehungsweise wie man das halt framen kann, weil so wirkt es halt auch so ein bisschen, dass man halt jetzt irgendwie so denkt, naja, okay, wegen, weiß ich nicht, Untreue oder whatever, kriegst du ihn da nicht an Wickel. Aber dieser Fuck-up mit der Maut, der war halt so groß, jetzt versuchen sie ihm irgendwas ans Bein zu...
Ja, Al Capone wegen binden. Steuerhinterziehung sozusagen.
Ja, ein ganz kleines bisschen wirkt es so,
ja.
muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin jetzt kein Freund von Andy Scheuer. Wie gesagt, ich gönne ihm das von Herzen, aber ich kann natürlich auch verstehen, schöner wäre es ihn tatsächlich wegen dieser Mautgeschichte vors Gericht zu stellen, ne? Es wäre befriedigender.
Ja, man kann es sich nicht aussuchen, ne? Gleichzeitig ist es aber jetzt auch diese uneidliche Falschaussage ist, ja, das ist schon auch kein Kavaliersdelikt.
Nee, da kriegst du also richtig auf immer, die Finger.
Immerhin einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Also Geldstrafe ist nicht vorgesehen. Also das ist schon ein ernsthafteres Delikt. So mittlere Kriminalität wird von den Gerichten natürlich auch besonders scharf verfolgt, wenn es verfolgt, es wird selten, aber wenn dann doch recht streng verfolgt.
Mit Schmackes,
weil es ja gewissermaßen
ums eigene Metier geht.
Um die eigene Sache geht. Ja? Und dass man sagt, ey, wir können diesen Laden können wir wirklich nur mit Wahrheitspflicht aufrechterhalten, sei es ein Gericht oder eben ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, vor dem die Strafprozessordnung in weiten Teilen gilt und eben auch die eine zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständige Stelle ist, vor der man unter strafbewährter Wahrheitspflicht steht. Ja, Herr Scheuer, Mensch.
Ja. Ja. Ha. Ah, tja. Sagen wir mal so, das kann man sich auch jeden Tag sagen. Gut, dass ich nicht Andy Scheuer bin.
Ja, wenn du denkst, Mensch, heute geht's mir aber schlecht, denkst du, oh gut, dass ja, ich Andy Scheuer bin.
Wenigstens bin ich nicht Andy Scheuer. So, also das ist schon.
Ja, und jetzt kann man noch sagen, wenigstens bin ich nicht in der Situation von Andy Scheuer. Kommt noch hinzu.
Ja gut, aber Andy Scheuer ist ja immer in Situation von Andy Scheuer.
Ja, aber in den anderen war Andy Scheuer ein glücklicher Mensch, weil er es nicht wirklich gemerkt hat, dass er
aber ich muss, Quatsch also anrührt. Ich muss aber sagen, ich habe mir die Tweets jetzt nicht durchgelesen, aber das ist ja legendär. Also so ein Verfahren damit zu beginnen, dass man vor allen Dingen dann auch, das funktioniert vielleicht in den USA, dass du da irgendwie sagst, Hexenjagd und politisch motiviert, aber das ist ja genau das Playbook von den Rechten, ein Gericht oder ein Gerichtsverfahren dadurch zu delegitimieren, dass man behauptet, es wäre politisch. Und also gerade in Deutschland ist politische Justiz ja auch dann nochmal so ein extra, also ich finde es, ja, legendär jetzt schon, was ja. der Scheuer da gemacht hat. Also ja. großartig.
Guter Mann.
Ja,
guter
super. Mann. Bleiben wir kurz noch als Drüberstreuer beim Thema Justiz. Frauke Brosius-Gersdorf, das wollte ich noch erwähnen, hat sich zurückgezogen aus dieser Wahl zur Bundesverfassungsrichterin. Sie hat gesagt, ihr sei aus den Kreisen der CDU-Fraktion vermittelt worden, dass sie auf gar keinen Fall gewählt werden würde. Und um da nicht noch die anderen guten KandidatInnen zu beschädigen, würde sie sich jetzt da raus zurückziehen. Da hat eine etwas längere Erklärung gemacht, wo sie also auch teilweise den Medien, wie ich finde, zu Recht nochmal eingeschenkt hat und gesagt hat, dass das schon auch alles ein bisschen verwunderlich wäre, auf was für einem Niveau diese Debatte geführt worden ist, insbesondere auch von sogenannten Qualitätsmedien. Also das mit den sogenannten hat sie nicht gesagt, das habe ich jetzt gesagt. Und ja, Wir haben es vorhergesagt. Wir haben gesagt, dass es passieren wird, dass sie nicht gewählt werden wird. Ulrich, was macht das mit dir?
Ja, es ist ja gar nicht so wahnsinnig relevant, was es mit mir macht. Ich sag's trotzdem. ich bin schon ein bisschen erschüttert.
Ja.
Also das war nicht gut. Das war auch war auch ganz besonders nicht gut. Also nicht dieses übliche, passiert mal das, passiert mal jenes, sondern das war auf eine neue Art und Weise nicht gut. Diese ganze Nummer.
Eingerissen.
Da ist ganz schön Porzellan zerschlagen worden. Da ist also eine gute, von Anstand und nicht von Zwang geprägte Tradition ist da zerstört worden. Ja, also
ja.
Das hätte man behutsam, hätte man da ein bisschen dran schrauben müssen an der Art und Weise, wie Richter zum Bundesverfassungsgericht bestimmt ausgewählt und dann gewählt werden. Zum Beispiel solche Sachen wie das, dass man immer noch vorsieht, dass die FDP beim Vorschlagsrecht eine Rolle spielt und so weiter. Aber da ist also diese ganze auf Anstand gründende Tradition kaputt gegangen. Und das ist tatsächlich erschütternd. Und hoffen wir, dass es wieder gekittet wird. Ganz schwierig jetzt.
Ja, ich glaube es nicht.
Tatsächlich im Bundesverfassungsgericht. Was wird man beim nächsten Mal alles, wer wird sich für so etwas noch hergeben? Was wird man alles auskramen? Man wird ja dann auch immer mehr auskramen können, wenn dann die Leute, die in ihrer Jugend schon getwittert haben, so weit sind, dass sie ab 40 kann man ja Bundesverfassungsrichter werden.
Ja, deswegen studiere ich das ja jetzt.
Dann auch. Da erscheinen, ja, und das wird bei dir auch dann schwierig.
Das wird bei mir sehr schwierig.
Zu überstehen, wenn die Leute einfach mal eine KI über deine 1,2 Milliarden Tweets laufen lassen.
Ich sag
und
dann
sagen, ChatGPT, such mir ein paar ganz unmögliche Sachen raus. Anyway, also, das ist nicht gut. Was beachtlich ist, ist die Erklärung von Professor Brosius Gersdorf. 8 Punkte. Und ein Text von, ja, fast schon einer gewissen Schönheit, jedenfalls von erquickender Präzision und Klarheit, dieser Text. Das ist ein Text, in dem jedes Wort eine Funktion hat, in dem alles durchdacht ist. Und der im Ergebnis, ich meine auch, dass sie im Ergebnis völlig recht hat mit dem, was sie sagt. Da kann man geteilter Meinung sein. Aber die Qualität dieses Textes ist einfach sehr, sehr hoch. Da hat sie mit den Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen einer renommierten Kanzlei dran gearbeitet. Und das ist ein richtig schöner Text. Kann man sich mal durchlesen, wenn man sehen will, wie jemand einen Text verfasst, in dem wirklich nicht gelabert wird. Sondern wo jemand wirklich was zu sagen hat und das auch tut.
Ja, es ist, wie du sagst, es ist sehr unschön, ein sehr ungutes Gefühl. Und wir waren ja jetzt bei Race to the Bottom heute schon mal. Ich weiß tatsächlich nicht, wie man hier die Zahnpasta wieder in die Tube kriegt. Ne? Also erstens, so gerade denke ich, JuristInnen eines solchen Kalibers, das sind ja jetzt nicht so verrückte Hühner, die dann sagen, oh komm, da bewerbe ich mich mal zum Bundesverfassungsgericht, ja, sondern das wird abgewogen, das ist vielleicht der oder meistens der krönende Abschluss einer JuristInnen-Karriere, ja, zumindest für Leute, die sowas geil finden, ja, also Verfassungsrichter zu sein, ist ja auch nicht jedermanns und jeder Fraus Sache. Und also dieses ganze Bohai, dieses ganze Prozedere, ja, ich habe es im letzten Podcast gesagt, du hast es gesagt, ich muss es jetzt aber auch nochmal sagen, wer steht da in Zukunft noch zur Verfügung? Und das Schlimme ist ja, es wurde ja nichts tatsächlich Kontroverses über Frau Brosius Gersdorf herausgefunden. Es ist ja nicht so, dass man da herausgefunden hat, die hat in ihrer Jugend schlimmste Straftaten begangen oder ist eigentlich aus welchen Gründen auch immer extrem ungeeignet, sondern die wurde durch die Ausschüsse bestätigt, dass die Abstimmung, die feierliche im Deutschen Bundestag, war mehr oder weniger eine Formalie. Und wenn du dich, wie gesagt, auf das alles nicht verlassen kannst, dann ja, ist dieser ganze Prozess im Arsch und du kriegst es auch nicht mehr geheilt, denn der Prozess ist deswegen im Arsch, weil sich die CDU-Fraktion unberechenbar gezeigt hat und eben auch sehr beeinflussbar durch so rechte Kampagnen. Der Punkt ist doch, das ist ja diese inhärente Unsicherheit. Also die können sagen, oh komm, ich verspreche dir, diesmal haben wir alles im Griff, da wird nichts passieren. Und dann passiert's aber doch, weil, wie gesagt, du kannst dich nicht mehr auf den Club der Unfähigen im Deutschen Bundestag verlassen. Und das ist, ich weiß nicht, wie man das heilt. Das ist so, wie wenn du in einer Beziehung anfängst, in das Handy deines Partners, deiner Partnerin zu schauen, auf der Suche nach Belegen für Fremdgehen. Das ist auch sowas, das kriegst du nicht mehr geheilt.
Ja, oder beim Lügen erwischt werden, dann ist das Vertrauen auch erst einmal hin. Das muss man sehr lange dran arbeiten, um es womöglich wieder aufgebaut zu bekommen. Aber wenn du einmal beim Lügen erwischt wirst und dann daraufhin sagst, okay, fortan werde ich immer die Wahrheit sagen, dann siehst du dich natürlich sofort im Verdacht ausgesetzt, dass auch dieser Satz möglicherweise nicht die Wahrheit war. Ganz schwierig. Und das Vertrauen zerstört.
Ja. Und das Schlimme ist,
und wer war es? Der Jens
war es.
Das war Masken-Jens zusammen.
Tiny Hands, Masken-Jens ist unfähig. Und das Problem ist ja auch, also so wie ich das verstanden habe, ist unter Juristen das, was Frauke Brosius-Gersdorf gesagt hat, nicht besonders kontrovers, weil sie gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, also die Würde des ungeborenen Lebens und gleichzeitig die Rechte der Mutter, die stehen da in einem gewissen Spannungsfeld und das wurde bisher auch von den Gerichten nicht befriedigend entschieden und angesichts dieses Spannungsfeldes wäre es einfacher zu sagen, ja, also diese gewisse Rechte gibt es für das ungeborene Leben einfach nicht, weil es zu kompliziert wäre. Also das einfach mal klarzustellen. Und ja, das wurde aber mehr oder weniger bewusst falsch verstanden durch Leute. Will damit sagen, es ist ja oft so, dass das Problem bei Jura ist ja, es ist zwar auf Deutsch verfasst, aber es ist ja kein Deutsch, so, sondern es ist eine eigene Sprache. Und wenn jetzt also diese ganzen Hobbyjuristen, diese ganzen Leute, die mit zwei YouTube-Videos mehr über Viren wissen als Professor Dr. Christian Drosten, ja, wenn die jetzt also auch noch anfangen, Aussagen von JuristInnen abzuklopfen und dann da ihr Fantasiejura-Verständnis drauf anwenden, da wird es, glaube ich, sehr viele Aussagen geben, die, wenn du sie nicht richtig verstehst und dann noch vielleicht ein bisschen falsch wiedergibst, da lassen sich dann so die eine oder andere Skandal lässt sich dann noch hochjassen. So.
Ja,
es ist im Grunde genommen.
Um diese vergleichsweise unspektakuläre Frage, die da in teilweise auch bewusster Verzerrung hochgejubelt wurde, verkürzt, verfälscht und hochgejubelt wurde, zu verstehen, kann man tatsächlich diese Erklärung lesen. Ziffer 4 der Erklärung von Frau Brosius-Gersdorf fasst das nochmal zusammen, worum es in dieser Kontroverse ging. Also, oder worum es in dieser, sagen wir mal, rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung geht. Und da, also du hast es ja schon sehr schön zusammengefasst, vertiefend kann man nochmal diese Erklärung lesen. Und da sieht man, das ist so, also, ja, ist eigentlich alles schon gesagt. Ne? Also das.
Es ist auch in der Anwendung, ich frage mich.
Und Frau Borsius-Gernsdorf war nicht als Einzelrichterin am Bundesverfassungsgericht vorgesehen. Das muss man ja auch sehen. Ne? Die entscheide das jetzt mal alles einzeln.
Ja, wir hatten das schon hier gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, sie wäre sogar gar nicht in dem Senat, der das dann hätte entscheiden müssen, wenn es da jemals zu einem Verfahren gekommen wäre, wäre sie gar nicht gewesen. Das heißt, sie hätte über ganz andere Dinge entschieden. So, das ist, ja, ich frage mich gerade, was da alles versagt hat. Also, das ist sehr dumm alles. Medien haben da wieder versagt. Also, manche mehr oder weniger bewusst, indem sie es bewusst falsch dargestellt haben, aber dann andere Medien auch, indem sie das zu so einer He-Said-She-Said-Situation gemacht haben, statt da einfach mal zu sagen, ja, klar, was denkt ihr Hirnis denn, wie das funktioniert? Wenn da jetzt irgendwie eine Frau in Lebensgefahr ist, die schwanger ist und es um die Frage geht, beenden wir jetzt die Schwangerschaft, um die Frau zu retten oder das ist ja das Absurde, weil am Ende, wenn du sagst, da ist jetzt eine lebensgefährliche Situation für die Mutter, das endet ja dann in den seltensten Fällen so, dass du sagst, ja gut, dann lassen wir die Mutter sterben und das ungeborene Kind überlebt.
Und das ist genau der Punkt, an dem Frau Borsius-Gernsdorf angesetzt hat. Was man nicht machen kann an der Stelle, ist, dass man sagt, der Nasciturus, also Embryo, hat Menschenwürde und die Mutter auch. Und dann wägen wir das jetzt gegeneinander ab oder schränken die Menschenwürde des Ungeborenen ein. Weil, und das ist in der Rechtswissenschaft Deutschland unumstritten, die Menschenwürde nicht abwägungsfähig ist. Du kannst nicht sagen, okay, Menschenwürde schränken wir halt so ein bisschen ein durch das Interesse der Mutter an deren Menschenwürde, an deren das Leben, Interesse, das Recht auf Leben der Mutter. Man kann die Menschenwürde nicht einschränken. Und das ist die dogmatische Problematik, mit der sich Frau Borsius-Gernsdorf auseinandergesetzt hat und hat gesagt, das wird eine komische Nummer, wenn wir dem Embryo Menschenwürde geben, dann kriegen wir das nicht sauber verargumentiert, wie man trotzdem eine Abtreibung hinkriegen soll. Deshalb wäre es rechtlich der sauberere Weg, man geht über andere Gewährleistungen für das ungeborene Leben als die Menschenwürde, wenn man es dann besser hinkriegt. Ob und in welchem Ausmaß, von wem bis wann, unter welchen Umständen Abtreibungen vorgenommen werden sollten, dürften oder müssten. Dazu hat sich Frau Borsius-Gernsdorf natürlich nicht geäußert, weil sie nicht als Gynäkologin angetreten ist und auch nicht als Soziologin oder Sozialarbeiterin, sondern als Juristin. Wie sich das für eine Richterin gehört, hat sie die Befähigung zum Richteramt.
Sie macht auch keine Beratung zum Schwangerschaftsabbruch.
Und sie war nicht vorgesehen, überhaupt drüber zu entscheiden und schon gar nicht alleine. So, Mann.
Ja,
also das Entscheidende ist aber ja nicht nochmal die Diskussion aufzumachen, sondern eben, was wir, denke ich, getan haben, zu zeigen, da ist ganz schön was kaputt gegangen. Das war nicht gut.
Und ich finde, da kannst du nämlich auch nicht, da kann die andere Seite auch nicht mit Civility reagieren. Also ich finde, da wäre auch die einzige richtige Reaktion, dass man da der CDU jetzt mal richtig
auf die Finger haut. Maskenuntersuchungsausschuss beschließen sollen.
Da hätte man sagen müssen, pass auf, Jens, können wir gerne so machen, aber dann seid ihr darüber im Klaren, machen wir einen Maskenuntersuchungsausschuss und dann wird das hier richtig ungemütlich für dich, ne? So. Ja. Und weiß ich nicht, dann lassen wir die Margareta Suthoff nochmal ohne Maulkorb sprechen, gerne auch öffentlich, und dann wird das hier richtig ungemütlich für dich.
Können wir für nichts garantieren.
Also, siehst mir nach, Jens, ich will das ja gar nicht, aber die Fraktion will das. Mir sind da die Hände gebunden. Ne? So, aber nein, haben wir alles nicht. Und dann machen die in der Zukunft so weiter. Das ist ja genau der Punkt. Wenn das nicht sanktioniert wird, dieses grenzüberschreitende Verhalten, dann machen die so weiter. Und wir werden uns also darauf, ich sage jetzt mal voraus, es wird alleine schon bei der nächsten Wahl zu Bundesverfassungsrichtern? Wird es so ein Ding geben, wo dann Spiegel Online hergeht und dann da einfach so Voyeurismus bedient, getarnt als Berichterstattung, ja, und dann so sagt, wir haben die KandidatInnen für das Amt der Bundesverfassungsrichter abgeklopft auf Aussagen und dann werden da irgendwelche komischen Dinge rausgegraben, die nicht verstehen. Also das ist alles, das wird alles, ja, noch schlechter und noch dümmer.
Ja, das ist traurig, dass das jetzt zum Schluss die Feststellung ist.
Ja, das passiert halt, wenn man Leute wie Jens Spahn ranlässt. Ja. An egal was. Sag ich ja, Club der Unfähigen.
Ja.
So.
Zum Ende sagen wir nochmal, Gavin Newsom, Mann der Woche.
Mehr Gavin Newsom Wagen.
Mehr Gavin Newsom Wagen. Weniger Gerrymandering.
Ja, weniger so. Jens Spahn. Sei nicht wie Jens, sei wie Gary. So, also Gavin. So, da muss ich das jetzt wohl abbinden.
Ja,
also auch alleine die Quote der Versprecher in den letzten 5 Minuten war so hoch. Muss ich das jetzt abbinden? Also, liebe HörerInnen, das war die 197. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 20. August 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Ersti- und Zweiti-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Ich habe wieder vergessen zu erwähnen, direkt nach, worüber wir nicht reden, dass man diesen Podcast finanziell unterstützen kann. Darüber würde ich mich persönlich sehr freuen. Bei allen, die das schon machen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ja, kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen. Bleibt gesund und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Alle, tschüss.
Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Bewältigung bester Podcast. We'll be right back.
Situation. Bewältigung bester.
Podcast!
Pacific Coast sky, the boulevard's made of bone. Another city I drove right through, another Hollywood ghost-filled home. They say a man is what he makes, but I'm just what I break. Leaving shadows on the canyon for heaven's bloody sake. Heard the thunder in the mountains, felt the ground begin to shake. Didn't know if it was sorrow or just the noise my old heart made. The palm trees on the hillside have nothing left to say.